Liebe Zuhörer, jetzt müssen die Weihnachtspredigten wohl alle noch umgeschrieben werden, sagte unser Blumenverkäufer, als ich an der Kasse bezahlte. Das Attentat von Berlin am 19. Dezember lag erst wenige Tage zurück. Aber viele Menschen konnten es immer noch nicht fassen, was da geschehen war. Mitten in der Hauptstadt auf einem fröhlichen Weihnachtsmarkt rund um die Gedächtniskirche. Und dann rast dieser Lastwagen, gelenkt von einem tunesischen Gewalttäter, erbarmungslos in die Menschenmenge hinein. Und später wird sich bestätigen, der mutmaßliche Täter war ein muslimischer Terrorist, getarnt als Asylsuchender. 12 Tote, 45 Verletzte, eine erschütterte Stadt und ein aufgewühltes Land. Jetzt müssen die Weihnachtspredigten wohl umgeschrieben werden. Was der Blumenverkäufer mit seiner Frage meinte, war dies. Können wir jetzt einfach so Weihnachten feiern, als ob nichts passiert wäre? Der Spiegel titelt seine Weihnachtsausgabe in diesem Jahr mit einer schwarzen Christbaumkugel. Sie haben das vielleicht gesehen. Und darunter diese Zeilen: Stille Nacht, Weihnachten in Zeiten des Terrors. Wie feiert man da? Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage umso dringender: Wofür steht Weihnachten eigentlich? Was kann es überhaupt bewirken? Und einige sagen, jetzt brauchen wir gerade die Illusion. Jetzt brauchen wir gerade die Gegenwelt Weihnachten. Wenigstens für ein paar Tage abtauchen in ein heimliches Familienidyll. Aber kann Weihnachten das überhaupt leisten? Erleben wir nicht in der Realität der Festtage oft genau das Gegenteil? Dass nämlich an Weihnachten, wenn man dann in der Familie zusammen ist, der ganze Ärger hochkommt, der sprichwörtliche Streit unter dem Tannenbaum. Vielleicht kennen Sie das ja auch. Ich habe in den letzten Tagen immer wieder gehört, wenn manche der jungen Leute sich verabschiedet haben, die jetzt über Weihnachten nach Hause fahren, dass einige dem Weihnachtsfest durchaus mit gemischten Gefühlen entgegensehen. Einer sagte, Weihnachten kommt alles raus. Und es ist bekannt, dass nach Weihnachten die Scheidungszahlen signifikant ansteigen. Die höchste Scheidungsrate in Deutschland liegt im Januar und dann nochmal im August, also wahrscheinlich nach dem Urlaub. Und an Weihnachten, da wird uns oft ganz besonders bewusst, wie weit Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen. Wir wollen lieben und können es doch nicht. Wir sehnen uns nach Frieden und schaffen ihn nicht. Und diese emotionale und moralische Überfrachtung von Weihnachten als dem großen Fest der Liebe erweist sich für viele als zu schwere Hypothek. Dieser Spagat zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist vielen zu groß. Und neben die Wirklichkeit des Streits tritt dann die Wirklichkeit des Leids. Wie können wir fröhlich Weihnachten feiern, wenn andere Menschen trauern? Das gilt ja nicht nur für die großen Dramen in den Schlagzeilen. Wie tragisch können auch Einzelschicksale sein, die es nie über eine Pressemeldung bis an die Öffentlichkeit schaffen. Und kommt uns da nicht unser Fest manchmal ziemlich hohl vor? So wie ein Placebo aus Lebkuchen und Glühwein? Was ändert die Traumfabrik schon? Was unterscheidet Weihnachten, sagen wir, von einem Hollywood-Film, mal für 2 Stunden eintauchen in eine andere Welt? Was unterscheidet Weihnachten von einem Fußballspiel im Stadion, mal 90 Minuten plus Halbzeit alles vergessen? Oder von einem Schubert-Konzert in der Elbphilharmonie? Ja, vielleicht irgendwann mal. Mein Vater hat oft erzählt, während der Hungerzeit im Krieg, da wären sie, weil das billig war, öfter ins Kino gegangen. Und dann sah man manchmal in den Filmen, wie kostbarstes Essen aufgetragen wurde und ihnen knurrte der Magen. Und einerseits war es faszinierend, aber vom Gucken ist keiner satt geworden. Und dann gingst du raus aus dem Kino und der Hunger war noch größer. Nur hingucken, nicht anfassen. Und genau das sagen die Kritiker, genau das ist das Problem von Weihnachten. Du kriegst nichts zum Anfassen, immer nur hingucken, immer nur die Illusionen, aber niemals anfassen. Und das ist natürlich zu wenig für unsere Fragen und für unser Leid und für unsere Traurigkeit. Und so läuft am Ende alles auf die eine banale Frage zu, auf die Frage, ob Weihnachten nur zum Gucken ist oder zum Anfassen. Ob Weihnachten irgendetwas ändern kann an Leid und Verzweiflung. Ob es überhaupt eine Perspektive gibt, zum Beispiel für die Trauernden in der Hauptstadt. Ob es einen Lichtstrahl gibt in unserer Angst. Und wenn wir eine realistische, eine belastbare Antwort suchen, dann müssen wir uns für ein paar Minuten in die wichtigste Quelle einlesen, die es zu dieser Frage gibt, die berühmte Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium. Und sollte Ihnen in diesen Tagen irgendein Zeitungsartikel in die Hände fallen, wonach die Einzelheiten der Weihnachtsgeschichte Jungfrau Maria und Krippe in Bethlehem und so weiter nur eine Legende wären, auf die es doch gar nicht entscheidend ankomme, dann möchte ich Ihnen dringend raten, und ich sage Ihnen das sowohl als Theologe als auch als Historiker, glauben Sie diesen Artikeln nicht, sondern lesen Sie lieber selber die historischen Berichte in der Bibel und überzeugen Sie sich vom Charakter dieser Texte, die alles andere sind als legendarisch. Das ist das genaue Gegenteil, was wir hier finden von lieblicher Legende und Lametta-Idyll. Ein rücksichtsloser Kaiser Augustus lässt seine Muskeln spielen und ordnet Volkszählung an. Und der wusste auch schon, Daten sind Macht. Deswegen macht er die Volkszählung. Daten sind ein probates Druckmittel. Aber die Volkszähler kommen nicht bequem ins Haus, sondern die Leute müssen in ihre ursprünglichen Heimatorte reisen, um sich registrieren zu lassen. Egal, wie alt oder wie winzig klein sie noch sind. Ganz gleich, ob hochschwanger oder krank. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie nämlich Maria gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. In Judäa, wozu dieser Ort Bethlehem gehört, da regiert damals der machtgierige Provinzfürst Herodes. Herodes, dessen finsterer Charakter uns auch aus anderen Geschichtsquellen gut bekannt ist. Er wird von da an noch circa 3 Jahre zu leben haben. Und Herodes verfolgt den neuen Erdenbürger vom ersten Atemzug an bis aufs Messer, weil er um seine Macht fürchtet. Warum fürchtet er Jesus? Und dann lässt Herodes in seiner Region einen Kindermassenmord exekutieren und sehr, sehr viele sterben. Herodes macht das nur, um auf Nummer sicher zu gehen, dass er Jesus auch wirklich erwischt. Und er scheitert. Und Sie sehen, das alles geschieht nicht in einer religiösen Sonderwelt, sondern mitten in der Provinz Judäa im damaligen Römischen Reich. Die Stimmung gereizt, die Straßen verstopft, die römischen Militärkontrollen als Security eingesetzt und mittendrin die hochschwangere Maria. Sie muss die schwersten Stunden der Entbindung im hintersten Winkel eines Hinterhofs überstehen. Dort in Bethlehem, irgendwo in einer Art Höhle, die als Keller oder als Stall diente. Und dann mitten in der Nacht gibt es noch die erste Weihnachtspredigt zu hören. Die Weihnachtspredigt nicht in der Höhle dort, sondern ein paar Kilometer weiter draußen, irgendwo auf den Feldern Bethlehems. Die erste Weihnachtspredigt, die ausgerechnet die Hirten zu hören bekommen. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, schreibt Lukas. Bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Wickeln gewindelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Die erste Weihnachtspredigt. Und Sie haben das wahrscheinlich gemerkt, in dem Moment kommen plötzlich 2 Welten zusammen, von denen wir dachten, sie hätten nichts miteinander zu tun. Auf der einen Seite die Hirten mitten in ihrer Alltagsarbeit. Die Hirten, die haben nicht geschlafen, die haben nicht irgendwas geträumt, die haben gearbeitet. Deswegen sagt ja Lukas, Hirten in der Gegend, auf dem Felde, bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Die haben gearbeitet, die haben nicht geträumt, die hatten keine Vision. Und dann dieser erschreckende Bote Gottes. Das war für die Hirten auf den ersten Blick genauso irreal, genauso unwirklich, genauso verwirrend, wie es für uns gewesen wäre. Die haben auch nicht jeden Tag einen Engel gesehen. diesen eigentümlichen Boten. Und wir wissen auch gar nicht, wie der im Einzelnen aussah. Hier steht nur, sie fürchteten sich sehr. Sie merken, da bricht eine Wirklichkeit in unser Leben ein, die wir so nicht kennen und mit der wir so nicht klarkommen. Sie müssen wissen, diese Hirten, das waren raue Burschen. Die hatten wenig Ansehen bei ihren Mitmenschen, einen harten Beruf. Die galten als die Schläger der Nation. Ein Sprichwort sagte, leg dich nur nicht mit einem Hirten an. Die durften nicht als Zeugen vor Gericht auftreten. Solche Leute waren das. Typen ohne Illusionen. Die glaubten genauso wenig an Krippenzauber und Weihnachtsmärchen wie die meisten von uns. Die tranken starken Kaffee und waren für ihre Schafe zuständig, aber nicht für Babys. Und dann platzt mitten in ihren Alltag diese Predigt und dieses eigentümliche Licht und der Bote Gottes. Und natürlich die Furcht, sie fürchteten sich sehr, steht hier. Sie bekommen plötzlich weiche Knie, diese knallharten Burschen. Die denken wahrscheinlich, wir träumen und irgendwann ist der Traum vorbei und wir sind wieder wach. Aber sie träumen nicht. Und ausgerechnet diesen Raubeinen offenbart sich Gott zuerst. Nicht Priestern im Kloster, nicht Theologen in ihren Studierstuben, sondern ausgerechnet diesen Hirten mitten in ihrer Drecksarbeit auf dem Feld. Und wissen Sie, ich bin sicher, das hat Gott mit Absicht so gemacht. Denn damit ist von Anfang an klar, Gott will wirklich in diese Welt rein. Gott schickt seinen Sohn nicht in ein märchenhaftes Idyll, sondern mitten in das Chaos der Volkszählung, mitten in das Hoheitsgebiet eines Herodes. Und plötzlich horchen wir auf und wir sagen, wenn er das kann, wenn er sich darum kümmert, dann passt das auch irgendwie nach Berlin. Und dann passt das auch hinein in mein Chaos. Und dann kann er auch eingreifen in ihr Leben, das nun mal so ist, wie es ist. Und dann kann er auch hineinkommen in unsere tagtägliche Arbeit, in unsere ungelösten Familienprobleme, in unsere Krankheitssorgen, in unsere Angst, die wir vielleicht schon ganz lange mit uns rumschleppen. Und dann muss diese Predigt des Boten Gottes auch nicht umgeschrieben werden. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland, also der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Es beeindruckt, wie schnell dieser Bote zur Sache kommt. Wie einfach er die Bedeutung von Weihnachten in einem einzigen Satz zusammenfassen kann. In a nutshell, wie die Amerikaner sagen, in einer Nussschale. Euch ist heute der Heiland geboren. Das ist dichteste Information auf engstem Raum. Welcher ist Christus, der Herr? Und na klar, die Hirten waren Juden, nach allem, was wir wissen. Und deswegen wussten die Hirten auch Christus. Das ist nicht einfach ein Eigenname wie Julius oder Claudius, sondern Christus. Das ist ein Titel und das ist der Titel für den großen Retter, den die Propheten seit Jahrhunderten angekündigt hatten. Und dieser große Retter würde aus der Dynastie des Königs David kommen und er würde mit einer großen Mission kommen und seine wichtigste Aufgabe würde sein, der Retter zu werden, der Heiland, wie Luther übersetzt. Und Retter ist immer heikel. Retter ist heikel, weil es voraussetzt, da ist einer verloren, da ist einer in Not. Da schwebt einer möglicherweise in Lebensgefahr, ohne dass er es weiß. Und die Mehrheit hat das schon damals nicht geglaubt und nicht gewollt. Für Retter keinen Bedarf. Wenn schon, dann brauchen wir einen Strategen, der die römischen Besatzer aus dem Lande wirft. Wenn schon, dann brauchen wir einen Morallehrer, der die Sitten wieder in Ordnung bringt. Wenn schon, dann brauchen wir ein Vorbild, an dem sich die Jugend irgendwie orientieren kann. Aber ein Retter? Warum schenkt uns Gott ausgerechnet einen Retter? Und die Antwort darauf lautet, weil wir in Gefahr sind. Und zwar in einer Gefahr, gegen die uns keine Familie absichern kann und keine Versicherung, kein Arzt und kein Bankkonto. Und wissen Sie, was unsere größte Gefahr ist? Das ist Gott selbst. Gott hat gesagt, dass er unser Leben ernst nimmt, vielleicht ernster, als wir es selber oft nehmen. Und Gott hat deutlich gemacht, dass er unser Leben nicht einfach laufen lässt, sondern jeder von uns wird sich vor ihm für sein Leben verantworten müssen. Und in dieser Stunde entscheidet er nicht, wie wir über uns denken, da kämen wir sicherlich noch einigermaßen dabei weg, sondern wie der heilige Gott über uns denkt. Und dann werden wir nichts verstecken können, keine Sünde, Da wird rauskommen, nicht nur, was wir getan haben oder gelassen, unterlassen haben, sondern auch, was wir gedacht haben. Und da wird dann deutlich werden, dass wir auf Schritt und Tritt gegen das wichtigste Gebot verstoßen haben. Jesus hat gesagt, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Haben sie das eingehalten? Ich nicht. Und dann das zweitwichtigste Gebot. Jesus hat gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Können sie das von sich sagen? Ich mit Sicherheit nicht. Und weil Gott Gott ist, kann er das nicht einfach stehen lassen. Und es wird auf der Liste stehen, wenn wir antreten am Ende. Und deshalb brauche ich einen Retter. Und deshalb bin ich heilfroh, dass Jesus in die Holzkrippe von Bethlehem kam und dass er circa 30 Jahre später ans Holzkreuz von Jerusalem kam und dass er da auch für mich gestorben ist und ganz klar gesagt hat, warum er das tut, um die Strafe zu tragen, die ich verdient hätte für meine Sünde vor Gott. Da trägt er meine und ihre Strafe, da stellt er sich drunter unter unsere Schuld. Und da sorgt Jesus dafür, dass seine Leute am Ende nicht in der Hölle landen werden, sondern in den Himmel kommen werden. Die Hölle und der Himmel, das sind keine Kinderfantasien, sondern davon hat Jesus selbst geredet. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Und gerade darum brauchen wir einen Retter. Und Jesus ist der Einzige, der das leisten kann. Weil er der Einzige ist, der am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Und weil er der Einzige ist, der die grausame, brutale Macht des Todes wirklich überwunden hat durch seine wirkliche Auferstehung. Und darum trägt Jesus seinen Namen zurecht. Jesus, das heißt ganz einfach übersetzt, Gott rettet. Gott rettet. Und jetzt, denke ich, ahnen wir auch, warum gerade Weihnachten die Antwort werden kann auf alle Bedrohungsszenarien, denen wir so ausgesetzt sind. Sehen Sie all die großen Katastrophen von Berlin, von Nizza, von London, von Madrid. All diese großen Katastrophen, die spitzen ja nur zu, die verdichten ja nur in einem Schreckensmoment, was wir auch in normalen Zeiten wissen oder zumindest ahnen, dass unser Leben wahnsinnig bedroht ist. Und deshalb hat Michel Houellebecq, wahrscheinlich der kritischste französische Schriftsteller unserer Tage, genau den Punkt getroffen, als er jetzt im Sommer in einem Interview mit dem Spiegel sagte, Zitat, die christlichen Kirchen sollten sich auf die Ewigkeit konzentrieren, statt auf ihr humanitäres Engagement im Diesseits. Und dann fragt der Spiegel zurück, ist der Tod eine Erlösung? Und Houellebecq antwortet, nein, ich habe meinen toten Vater gesehen. Das ist nicht angenehm. Die letzte Konfrontation mit der Ewigkeit bleibt einem nicht erspart. Und jeder Schriftsteller, so Houellebecq, muss etwas zum Tod zu sagen haben. Zitat Ende. Und sehen Sie, das ist der Grund. Das ist der Grund, warum die Menschen zu allen Zeiten einen Retter brauchen. Und darum hat die Nachricht, dass er nun endlich da sei, bei all den Betroffenen so ein Jubel und so eine unbeschreibliche Erleichterung ausgelöst. Ich verkündige euch große Freude. Und diejenigen, die das begreifen, können gar nicht anders, als darüber zu jubeln. Und haben Sie es gemerkt, in diesen Minuten, da schmilzt der historische Abstand zwischen den Hirten und uns fast zur Bedeutungslosigkeit. Die hatten auch Kinder wahrscheinlich. Die hatten auch Eltern möglicherweise, die gestorben waren. Die wussten auch, dass sie nicht jünger wären. Und wie werden sie jetzt reagieren auf diese Weihnachtsbotschaft? Und wie sollten wir reagieren? Schauen Sie genau hin. Was machen die Hirten? Da heißt es in Lukas 2, Vers 15, und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Das ist die erste Reaktion der Hirten. Losgehen, losgehen und zwar schleunigst. Als die Hirten begreifen, was die Stunde geschlagen hat, da entfalten sie ja heilige Hektik, wenn sie so wollen. Eine heilige Hektik. Sie sitzen da nicht und grübeln erstmal. Sondern sie sagen, lasst uns durchgehen, so steht das da wörtlich, nonstop, bis wir angekommen sind, lasst uns durchgehen. Und dann steht hier, und sie kamen eilend. Das heißt, sie bogen mit keuchendem Atem um die Ecke des Stalles und dann waren sie da. Johann Sebastian Bach hat diese Hektik der Hirten im dritten Teil des Weihnachtsoratoriums mit allen Mitteln herausgearbeitet. Da legt Bach die Hirtenworte dem Chor in den Mund. Und der Chor singt dann diese Zeilen, lasst uns nun gehen, gen Bethlehem, und die Geschichte sehen, die da geschehen ist. Und während sie das singen, da fallen sich die Stimmen gegenseitig ins Wort. Und die Geigen fiedeln ganz aufgeregt dazwischen. Warum diese Eile? Warum diese Eile? Euch ist heute der Heiland geboren, hatte der Bote gesagt. Aber würde er morgen nicht auch noch da sein? Es ist typisch für die Bibel, dass sie dieses heute betont. Gott ruft dich heute. Gott kommt heute zu dir. Weil Gott unser kompliziertes und oftmals wankelmütiges Herz kennt. Da fühlt sich ein Mensch irgendwie von Gott angesprochen. Da merkt er, eigentlich müsste ich dem auf den Grund gehen. Ich müsste das klären mit Gott. Aber dann finden sich immer gute Gründe, die Sache erstmal auf die lange Bank zu schieben, sie einfach wegzudrücken. Mit Jesus kann ich mich immer noch befassen, wenn ich etwas älter bin, wenn ich etwas mehr Zeit habe, wenn ich den nächsten Karriereschritt geschafft habe. Schauen Sie, auch die Hirten hätten viele gute Gründe vorschieben können, um nicht Stantepedo auf der Stelle loszurennen. Die hätten Zeitgründe vorschieben können, es war ja mitten in der Nacht und nachts rast man nicht so einfach durch die Gegend. Die hätten berufliche Gründe vorschieben können, immerhin hatten sie Bereitschaftsdienst. Und es ist Hirtenpflicht, bei der Herde zu bleiben. Die hätten Anstandsgründe aufweisen können und sich dahinter verstecken. Schließlich ist es mitten in der Nacht, da besucht man keine fremden Leute und schon gar nicht ohne Voranmeldung. Es gibt so viele Gründe. Man soll ja nicht so fanatisch sein in Glaubenssachen. Und was werden die Leute von mir sagen, wenn ich plötzlich anfange, die Bibel ernst zu nehmen? Aber die Hirten, die rennen los und sie merken, jetzt fallen Entscheidungen. Wie viele haben sich um erfüllte Jahre ihres Lebens gebracht, weil sie einfach nicht losgerannt sind. Sie waren irgendwie getroffen von der Nachricht des Retters. Sie hatten irgendwie etwas in ihrem Herzen gemerkt. Eigentlich muss ich was ändern an deinem Leben. Aber sie sind hocken geblieben, aus irgendwelchen Gründen. Und wenn so jemand heute Abend hier sitzen sollte, dann hat er heute Abend vielleicht wieder die Chance, Gottes Botschaft zu hören und endlich loszulaufen mit den Hirten. Endlich zu sagen, ich muss die Sache mit Jesus endlich klären. Ich muss endlich wissen, wo ich stehe. Die Hirten rennen los. Das ist die erste Reaktion, losgehen. Und dann eine zweite Reaktion, die wir bei ihnen finden, hinsehen. Hinsehen und zwar genau, schauen Sie, Vers 15. Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Hinsehen ist das Zweite. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Hirten ja noch längst nicht alles verstanden. Sie haben noch längst nicht alles übersehen, was da auf sie zukommen würde. Aber sie rennen los und sie wollen sich überzeugen, ob das echt ist oder alles nur Täuschung. Und genau das ist der einzige Weg, die einzige Möglichkeit, die ihnen offen steht, dass sie sich selbst überzeugen, dass sie für sich persönlich den Sachverhalt klären. Denn dadurch, dass sie diese Predigt hören, ist ja noch gar nichts entschieden. Die Hirten, die hätten Predigt auch Predigt sein lassen können, aber denen war klar, wenn wir hier draußen bei unseren Schafen hocken bleiben, dann bleiben wir in unserem alten Leben hocken. Wir können jetzt nicht abwarten und Tee trinken. Wir können jetzt nicht ewig über die Engelsbotschaft palavern, sondern wir müssen hin zur Krippe. Und dann stürzen sie los und sie stürzen hinein in den Stall. Und wenn man das liest, wie Lukas das beschreibt, sie kamen eilend und fanden beide, Maria, Josef, das Kind in der Krippe liegen, dann ist es, als ob sie eine Checkliste abhaken. Alles, was der Bote gesagt hatte, alles ist da. Die Angaben der Engel stimmen offensichtlich mit der Wirklichkeit überein. Und jetzt beginnen sie zu begreifen, das muss er wohl wirklich sein. Jetzt sind wir wohl wirklich am Ziel. Der Retter ist da. Aber wo sollen Sie hinsehen? Wie können Sie sich überzeugen? Wir können ja nicht nach Bethlehem fliegen, da kämen wir 2000 Jahre zu spät. Wie können wir uns davon überzeugen, dass Gottes Botschaft glaubwürdig ist? Wie können Sie genau wissen, dass Jesus wirklich für Sie da ist? Und dass es sich lohnt, zu ihm zu beten? Als ich junger Pfarrer war in Osnabrück, erinnere ich mich noch dran, wie ich eines Tages einen Brief vom Chef einer Steuerkanzlei bekam. Der war irgendwann im Advent in eine meiner Predigten geraten und da hatte ich gesagt und deutlich gemacht, Jesus wurde Jahrhunderte vor seiner Geburt schon angekündigt in vielen Details. Und das ist ein ganz starkes Argument dafür, dass es wirklich glaubwürdig ist, was wir hier über ihn lesen. Und wenige Tage später bekam ich dann folgende Karte von ihm. Ich habe die immer noch aufgehoben. Meine Frau und ich haben noch eine Weile über ihre Predigt am ersten Adventssonntag gesprochen. Wir dachten insbesondere nach und waren beeindruckt von ihrer Darstellung, dass die Kreuzigung Jesu bereits viele Jahre vorher angekündigt worden ist. Wäre es vielleicht denkbar, dass sie uns ihre Predigt und ihr Manuskript irgendwie überlassen würden? Es wäre schön, wenn wir uns damit noch einmal befassen könnten. Und das haben sie dann getan. Hinsehen, genau hinsehen, sich überzeugen. Oder dazu passt auch eine andere Szene, die sich neulich zugetragen hat. Zwei Geschäftsleute sitzen abends zusammen beim Kamingespräch. Der eine erzählt davon, was Weihnachten eigentlich bedeutet, dass Gott wirklich in die Welt gekommen ist. Und am Ende dieses Gesprächs sagt der andere Unternehmer, wenn es stimmt, dass Gott in Gestalt eines Kindes diesen Planeten betreten hat, wenn es stimmt, dass er das tat, um Menschen trotz ihrer Fehler vor einem letzten Gericht zu bewahren, wenn es stimmt, dass er dafür sein Leben hingab, wenn es stimmt, dass ihm jeder Einzelne unendlich wichtig ist, dann kaufe ich mir heute noch eine Bibel und lese darin, bis ich weiß, ob das stimmt. Hinsehen. Und das ist die Möglichkeit, die Sie haben. Machen Sie es wie die Hirten. Machen Sie es wie dieser Geschäftsmann. Die Hirten haben genau hingeschaut. Sie haben die Sache geprüft. Sie haben sich ein Bild gemacht. Und dann haben sie ein drittes getan. Sie haben Jesus persönlich vertraut. Losgehen, hinsehen. Und das Dritte, auf das dann ankommt, ist auf die Knie gehen. Also bildlich natürlich gesprochen. Sie haben sich vor Jesus gebeugt. Sie haben die Konsequenzen daraus gezogen. Sie haben gesagt, wir geben zu, dass du der Retter bist. Und dann steht hier dieser großartige Satz. Und sie kamen eilend und fanden. Ja, sie sind angekommen. Sie fanden. Sie wissen, das ist er. Sie checken ihre Liste, sie prüfen die Fakten und wissen, hier sind wir richtig. Und liebe Leute, bei vielen Zeitgenossen beobachte ich immer wieder, dass sie eine große Scheu davor haben, diesen letzten Schritt zu gehen. Diesen letzten Schritt vom Suchen zum Finden, so als sei das intellektuell irgendwie minderwertig, auf eine drängende existenzielle Frage irgendwann mal eine Antwort zu bekommen. Und viele meinen, sie müssten sich immer noch so ein letztes Hintertürchen aufhalten. Viele denken, das sei so ein Zeichen geistiger Reife, sich niemals bis ins Letzte festzulegen, niemals anzukommen und keine Antwort als letztgültig zu akzeptieren. Und das Motto dieser Haltung lautet dann, der Weg ist das Ziel, der Weg ist das Ziel. Es geht gar nicht darum, anzukommen. Und der Philosoph, der diese Haltung wahrscheinlich in Deutschland am meisten gefördert und verbreitet hat, war Gotthold Ephraim Lessing im 18. Jahrhundert. Der diesen berühmten Satz gesagt hat, nicht die Wahrheit, in deren Besitz irgendein Mensch ist oder zu sein glaubt, sondern die aufrichtige Mühe, die er angewandt hat, hinter die Wahrheit zu kommen, das macht den Wert des Menschen aus. Also es geht nicht darum, irgendwann mal anzukommen, irgendwann mal eine verbindliche Antwort zu finden, sondern immer auf der Suche zu bleiben. Und wissen Sie, mit dieser Ideologie sind viele von uns aufgewachsen. Und das macht es uns so schwer, diesen letzten Schritt der Hirten wirklich mitzugehen. Wirklich auf die Knie zu gehen vor diesem Jesus. Und irgendwie ist es natürlich auch bequem, immer auf der Suche zu bleiben. Man muss sich niemals festlegen. Man muss sich zu nichts bekennen. Man muss für nichts den Kopf hinhalten. Aber es ist auch hoffnungslos, weil unser Herz nie zur Ruhe kommt, weil die Ungewissheit niemals überwunden wird. Weil wir mit unserem Leben niemals wirklich vor Anker gehen. Und trotzdem entscheiden sich viele Menschen für diese freudlose Unverbindlichkeit à la Lessing. Vielleicht auch, weil sie Angst haben vor den Veränderungen, die das mit sich bringen würde. Wenn da wirklich ein Retter wäre, dem ich mein Leben anvertraue. Wenn ich wirklich zugeben würde, Jesus als meinen Retter zu brauchen, jemanden zu brauchen, der für meine Schuld stellvertretend starb, dann müsste ich natürlich gleichzeitig auch akzeptieren, dass er der Herr ist. Wie das hier steht in Vers 11. Euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. dann wäre es geschehen um meinen Wischiwaschi-Individualismus, um meine ständigen Ego-Trips. Dann würde mein Leben eine ganz neue Richtung bekommen, die er mir jetzt weist. Und dann würde es mir auch plötzlich ein persönliches Anliegen, dass andere Menschen genauso Jesus als ihren Retter finden, weil er der einzige Retter ist. Und dann könnte ich nicht mehr sagen, soll doch jeder nach seiner Fasson selig werden. Und schauen Sie, genau so war es bei den Hirten. Die fanden den Retter und sie fanden damit ihren Herrn. Und dann ziehen sie los, Vers 17. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und plötzlich bekommt ihr Leben einen Glanz und eine Dimension, die sie vorher niemals für möglich gehalten hätten. Auf die Knie gehen vor Jesus. Das macht einen nicht schwach, sondern stark. Nur wer sich vor Gott beugt, kann vor Menschen gerade stehen. Und diese Hirten, das waren keine Schwärmer oder Spinner. Diese Leute, die waren nicht auf der Suche nach einem spirituellen Trip, sondern sie waren einfach mitten in ihrem normalen Umfeld. Nicht in einem Kloster, nicht in einem Tempel, sondern irgendwo draußen auf dem Feld, wo ihr Arbeitsplatz war. Da waren sie der Wirklichkeit des lebendigen Gottes begegnet. Und das haben sie einfach ernst genommen, schnörkellos ernst genommen. Und sie sind losmarschiert, haben es nachgeprüft und dann eine echte Entscheidung getroffen. Und von da an war nichts mehr wie vorher. Natürlich wurden die Hirten dadurch keine perfekten Menschen. Die werden sich danach auch noch gestritten haben, die werden auch noch schlechte Laune gehabt haben, die werden auch noch manchmal Geldsorgen gehabt haben. Aber sie hatten jetzt einen Retter und sie wussten, der bringt uns durch. Sie hatten nicht eine Patentantwort auf jede einzelne Frage. Aber sie hatten einen Halt und einen Herrn und eine ganz andere Geborgenheit. Und wenn sie am 19. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt der Gedächtniskirche einem der verzweifelten Angehörigen begegnet wären, dann hätten die Hirten bestimmt auch erstmal mit ihm geweint. Aber sie hätten ihm auch gesagt, du, es gibt einen Retter. Und du, es gibt einen Tröster. Und der kann dir so viel mehr helfen als der beste Mensch. Weihnachten ist keine Lösung für unsere politischen Probleme. Die Politik muss mit ihren Mitteln für Sicherheit sorgen. Aber vor dem Tod, da verstummen alle Politiker und alle Politik. Und da kann nur noch einer was sagen. Und das ist Jesus. Und wenn wir das lesen, dann denken manche über die Hirten vielleicht, ja, so sicher wäre ich auch gerne. Diese Freude hätte ich auch gern. Diese Gewissheit, aber Jesus scheint mir einfach viel zu fern zu sein. Ja, vielleicht, wenn ich damals gelebt hätte und diese ganze Atmosphäre mitbekommen hätte in jener Nacht, möglicherweise hätte mich das auch gepackt. Aber heute? Nun, vielleicht kann Ihnen am Ende folgende Überlegung helfen. Wenn Gott wirklich Gott ist, dann ist er ewig. Und das heißt, er ist nicht gebunden an Raum und Zeit. Er ist immer gleichzeitig. Und dann kann er uns heute genauso mitten in unserem Leben treffen wie die Hirten damals. Und das hat Gott sogar persönlich versprochen. Er hat versprochen durch den Propheten Jeremia, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich finden lassen. Und genau zu diesem Zweck hat Gott ja dafür gesorgt, dass wir die Bibel bekommen. Die Bibel ist ja nicht vom Himmel gefallen. Die Bibel ist entstanden in einem Zeitraum von ca. 1500 Jahren. Und trotzdem, und das ist das Wunder, zieht sich durch die Bibel ein roter Faden vom Anfang bis zum Ende. Und das Hauptthema der Bibel ist Jesus. Und das Alte Testament, also der erste Teil, kündigt ihn an. Und dann beginnt das Neue Testament und sagt, was passiert ist, als er kam. Und natürlich beginnt es mit Weihnachten und den Hirten. Und das war die eigentliche Wende der Weltgeschichte. Und wissen Sie, verglichen damit waren alle anderen Entdeckungen harmlos. Deswegen hat der US-Astronaut James Irwin recht gehabt mit seinem Statement, als er sagte, der größte Tag in der menschlichen Geschichte war nicht, als der erste Mensch den Mond betrat, sondern als Gottes Sohn auf die Erde kam. Irwin war immerhin der achte Mensch, der den Mond jemals betrat. Er gehörte 1971 zur Crew von Apollo 15. Er verbrachte mehr als 60 Stunden auf dem Mond. Er fuhr stundenlang dieses große Weltraumauto. Aber ihm wurde so deutlich, unsere wirklichen Nöte und unsere wirklichen Fragen werden nicht durch die Mondankunft des Menschen gelöst, sondern allein durch die Erdenankunft Gottes. Und darum hat er seinen Sohn in die Krippe gelegt. Und er hat es getan, nicht um uns heute Abend so ein bisschen Rührung abzuringen, sondern er hat Jesus in die Krippe gelegt, weil er hier einen Weg zu gehen hatte. Einen Weg, der ihn ans Kreuz führte, um für unsere Schuld zu sterben. Und dann ist er leibhaftig auferstanden, nicht mal 48 Stunden später. Und damit hat er alles beglaubigt und bestätigt, was er vorher gesagt hatte, dass das real ist und tragfähig. Und dann hat Jesus in den Tagen danach dafür gesorgt, dass es genügend Augenzeugen gab, die das bestätigen konnten. Und dann ist er in Gottes ewige Welt gewissermaßen zurückgegangen, also in jene Welt, aus der er gekommen war. Aber vorher hat er seinen Leuten noch versprochen, ich werde von jetzt an jeden Tag bei euch sein. Ich werde immer erreichbar sein. Und wissen Sie, das ist der Grund, warum Christen in aller Welt zu Jesus beten. Und genau das ist der Weg, auf dem auch Sie heute zu ihm kommen können. Genauso real wie die Hirten damals. Losgehen, hinsehen und auf die Knie gehen. Ein Freund und Kollege hat das neulich in einem Gedicht beschrieben. Den Schafhirten blieb der Mund offen stehen, dann liefen sie los, um das Baby zu sehen. Sie fanden schon bald, trotz tiefschwarzer Nacht, den Retter der Welt. Wer hätte gedacht, dass ihnen der Himmel so nahe ist? Das, was sie gesucht, ersehnt und vermisst und was ihr Glaube in Bethlehem fand, das machten die Hirten jedem bekannt. Wenn Gott etwas sagt, dann geh darauf ein. Geh mutig drauf zu, du bist nicht allein. Lass zögern und zweifeln, sich drehen und winden, denn wer nach Gott sucht, der wird ihn auch finden. Und die letzte Frage ist, warum sollten Sie das tun? Warum sollten Sie das nötig haben, diesen Gott zu suchen? Die Antwort hat Jesus selbst gegeben. Er hat gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist die einzige Alternative am Ende. Gerettet oder verloren. Auf ewig verloren. Von Gott getrennt. Und allein die Tatsache, dass Gott diesen Aufwand betrieben hat, die sollte uns doch klar machen, wie sehr wir einen Retter brauchen. Wäre es mit ein paar guten Werken unsererseits getan, mit ein bisschen Anständigkeit, mit ein bisschen moralischer Bemühung, dann hätte Gott sich und Jesus das ganze Weihnachten sparen können und all das Schlimme, was danach kam. Dann hätte Gott uns einfach ein paar Gebote mitgeteilt und hätte gesagt, Leute, versucht so in etwa diese Linie zu halten. Und dann wären wir mehr recht als schlecht, aber irgendwie doch in den Himmel gestolpert. Aber so billig war es nicht zu haben, weil Gott heilig ist. Und weil wir so vor ihm stehen, wie es einem frommen Mönch in der Toskana einmal mit Schrecken aufging. Und dann schrieb er das wie einen Aufschrei an die Klostermauern dort seiner Kirche in Fiesole. Ein einziger Gott, wenn ich ihn zum Feind habe, wer will mich dann retten? Eine einzige Seele, wenn ich sie verliere, was wird dann aus mir? Und die Antwort darauf finden Sie in keinem Kloster der Welt. Wer will mich retten? Sondern die Antwort finden Sie nur bei dem, vor dem die Hirten ihre Knie beugten und der damals, als er kam, auch schon für sie gekommen ist. Und in einer Hinsicht haben Sie es heute sogar noch leichter als die Hirten damals. Als die im Stall eintrafen, da war ja das meiste mit Jesus noch gar nicht passiert. Da waren die Wunder noch nicht geschehen, da war er noch nicht am Kreuz gestorben, da war noch nicht die Auferstehung passiert. Das musste ja alles noch kommen. Aber die Hirten haben trotzdem schon an ihn geglaubt. Sie haben ihn trotzdem schon als ihrem Retter vertraut. Sie haben das akzeptiert, was sie damals schon hatten. Die Botschaft der Engel und den Beweis in den Windeln. Und darum waren sie von da an gewiss, nein, nicht unsere Angst behält das letzte Wort, sondern er. Nicht unsere Schuld, nicht unser schlechtes Gewissen behalten das letzte Wort, sondern er, Jesus. Nicht unsere Familienprobleme behalten das letzte Wort, nicht die Sorgen um die Kinder, sondern er. Und nicht einmal der Tod wird am Ende das letzte Wort haben, sondern nur er. Und so tönt seit jener Nacht diese Einladung durch die Welt: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du wirklich gekommen bist. Dass wir, wenn wir zu dir beten, keine Selbstgespräche führen, sondern zu dem lebendigen Herrn und Retter, der den Tod besiegt hat und der gekommen ist, um auch uns zu retten. Ach Herr, hilf uns und hab Dank, dass du versprochen hast: Wer zu dir kommt, den wirst du nicht wegschicken. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.